Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 34. Als Leutnant von Königsau die beiden Damen verlassen hatte, war er, zunächst nur an Margot denkend, durch einige Straßen geschlendert und dann in ein Kaffeehaus getreten. Dasselbe gehörte zu jenen Boulevard-Kaffeehäusern, welche einen Vorplatz haben, wo diejenigen Gäste sitzen können, welche es vorziehen, ihren Kaffee oder Absinth im Freien zu trinken und dabei mit Bequemlichkeit das Leben und Treiben der Straße beobachten. Er trat in das Zimmer und nahm an einem der Fenster Platz. Hier hatte er noch nicht lange gesessen, so sah er einen Mann herankommen, dessen Anblick ihn veranlasste, sich etwas vom Fenster zurückzuziehen. Es war der Gardekapitän Richemont. Dieser blieb draußen auf dem Vorplatze, wo er sich gerade vor das Fenster setzte, hinter welchem Königsau seinen Sitz hatte. Es verging eine ziemliche Weile, so kam ein zweiter, welcher neben dem Kapitän sich niederließ. Der Deutsche kannte ihn nicht. Es war der Baron de Rayac, der soeben von dem Heiratsantrag kam, welchen er Margot gemacht hatte. Es war ein eigentümlicher Zufall, dass Königsau gerade dieses Kaffeehaus gewählt hatte. Die beiden ahnten nicht, dass drinnen ganz in der Nähe des Fensters einer saß, der jedes Wort ihres Gespräches hören konnte. »Eingetroffen«, sagte der Baron. »Endlich«, meinte der Kapitän, »ich warte bereits längere Zeit. Welchen Erfolg hat die Attacke gehabt, lieber Baron?« »Bis jetzt gar keinen.«
»Wieso?«
»Ich habe Ihren Damen eine Woche Zeit gegeben.«
»Eine Woche? Verdammt, warum? Woher nehme ich in dieser Zeit Geld?«
»Von mir.«
»Ah, das klingt befriedigend. Ich brauche einige tausend Franken. Was sagte die gute Stiefmama zu ihrer Eröffnung?«
»Das, was alle Frauen bei solchen Gelegenheiten sagen. Sie glaubte es zunächst nicht, dann jammerte sie, schlug die Hände zusammen und weinte.« »Ich kann das verfluchte Weinen nicht ausstehen und habe mich daher so kurz wie möglich gefasst.«
»Und Margot, die?«
»Ah, da muss ich mich zuvor besinnen. Ja, ich glaube, sie hat kein einziges Wort gesagt.«
»Glauben Sie, dass Sie die Einwilligung erhalten?«
»Jedenfalls.«
»Und wenn nicht?«
»So spazieren Sie in das Schuldgefängnis.«
»Alle Teufel! Sie scherzen, Baron! Einen Freund schickt man nicht an einen solchen Ort.«
Der Baron zuckte höchst gleichmütig die Achsel und antwortete,
»Freund? Pah, Blutsauger waren Sie, aber nicht Freund. Ich gestehe Ihnen aufrichtig, dass ich Ihnen nur Ihrer Schwester wegen ausgeholfen habe. Wird sie meine Frau, so quittiere ich Ihre Schuld und zahle Ihnen noch 50.000 Franken. Die Wechsel Ihrer Mutter auf 150.000 Franken lautend, werden auch zerrissen. So bezahle ich das Jawort mit 4 × 100.000 Franken. Wer ist nun der Freund? Sind Sie der Meinige oder bin ich der Ihrige?«
»Ich hoffe, dass Sie Ihren Zweck erreichen, Baron.« »Wenn ich ihn nicht erreiche, sind Sie schuld.«
»Ich? Inwiefern?«
»Gehen Sie zu den Damen und machen Sie ihnen die Hölle heiß. Geben Sie sich ja Mühe, denn ich würde im Falle des Nichtgelingens keine Nachsicht mit Ihnen haben.«
»Fast möchte ich Ihnen dies zutrauen.«
»Ich ersuche Sie, davon überzeugt zu sein. Sie haben mir den Mund wässrig gemacht und infolgedessen auf meine Kosten gelebt wie ein Nabob. Warum sollte es mir auf einige tausend Franken ankommen, wenn es sich darum handelt, Ihnen zu zeigen, wie es einem armen Teufel im Schuldgefängnis zumute ist? Übrigens rate ich Ihnen, einen Panzer anzulegen, bevor Sie Ihre liebenswürdigen Damen besuchen.«
»Warum?«
»Sie wissen Ihre Spielschuld.«
»Alle Teufel! Wer hat Ihnen davon gesagt?«
»Ich.«
»Sie? Sind Sie bei Sinn? Wozu braucht meine Mutter oder meine Schwester zu wissen, wie hoch ich spiele und was ich verliere?«
»Sie werden davon gefügiger. Übrigens kennen Sie auch Ihr Rencontre mit dem deutschen Offizier.«
»Auch das? Wer hat hiervon zu Ihnen gesprochen?«
»Auch ich, Kapitän.«
»Mensch«, brauste der Kapitän auf, »und das sagen Sie mir so ruhig?«
»Ja, gerade so ruhig,
wie ich ihnen mein Geld gebe. Ich will die Genugtuung haben, von ihnen reden zu können. Margot soll wissen, dass sie mir kein Opfer bringt, wenn ich mir die Schwester eines ruinierten Offiziers zur Frau nehme. Es blieb eine Zeit lang ruhig. Königsau hatte gedacht, dass der Kapitän jetzt voller Wut losschmettern werde, dem war aber nicht so. Er befand sich in den Händen des baronisierten Armeelieferanten, darum gab er sich Mühe, seinen Zorn zu beherrschen und antwortete: »Glauben Sie etwa, dass ich mich vor diesem Deutschen fürchte?« »Ja, das glaube ich«, antwortete der Gefragte kalt.
»Warum?«
»Weil Sie seine Forderung zurückwiesen.«
»Pah, ich werde mich noch mit ihm schlagen.«
»Das glaube ich nicht.«
»Warum nicht?«
»Diese Deutschen sollen in Punkte der Ehre außerordentlich heikel sein.
Ich glaube nicht, dass dieser Husarenleutnant, wie hieß er gleich?« »Von Königsau.«
»Gut, also, ich glaube nicht, dass sich dieser Königsau noch mit einem schlagen wird, den er vorher geprügelt hat. Es war dies eine ganz alberne Dummheit von Ihnen.«
»Ich wollte mich nicht mit ihm schlagen, weil ich diese Deutschen hasse. Ich halte keinen von ihnen für wert, einen Degen mit einem Franzosen zu kreuzen.«
»Aber so ein Deutscher hält Sie dafür für wert, Ohrfeigen zu erhalten.«
»Gehen Sie, Kapitän.
Ob Sie nach einem solchen Vorkommnisse fortdienen können, ist sehr fraglich. Doch regen wir uns nicht auf. Wie viel brauchen Sie Geld?«
»Einige tausend Franken.«
»Gut, sagen wir 3000. Kommen Sie jetzt mit zu mir, ich will sie Ihnen geben. Heute Abend legen wir wieder eine kleine Bank und über eine Woche bin ich ein Schwager, der Ihnen die ganze Schuld quittiert.« Sie entfernten sich. Königsau hatte mit größter Aufmerksamkeit gelauscht, um keines ihrer Worte zu verlieren. Es lag alles klar vor ihm. Dieser sogenannte Baron spekulierte auf die Hand Margots, welche leider die Schwester des geprügelten Kapitäns war. Frau Richemont schuldete dem Baron eine Summe von 150.000 Franken auf Wechsel. Mit dieser Summe und den Schulden ihres Bruders wollte er sie erkaufen. »Warum bin ich arm?« sagte sich Königsau. 45.000 Taler ist alles, was ich besitze, und auch die kann ich nur aus dem Verkauf meines Gutes erst lösen. Wäre ich reicher, so bezahlte ich alles und Margot wäre mit der Mutter frei.« Er ging nach Hause, er musste immer an Margot denken und an die 150.000 Franken, und noch in der Nacht, als er endlich Ruhe gefunden hatte, träumte ihm von einem riesigen Schuldturme, in dessen dunklen Kerker Margot schmachtete. Es war eigentümlich, welches Interesse der Mensch an einer Person nimmt, von welcher er recht lebhaft geträumt hat. War sie ihm vorher gleichgültig, so gewinnt sie plötzlich ein Interesse, welches sie früher nicht besessen hat. Besaß sie es jedoch bereits, so verdoppelt und vervielfacht sich die Teilnahme, und es kann auf diese Weise sehr leicht eine Liebe entstehen, die man sonst wohl für unwahrscheinlich gehalten hätte. So war es auch mit Königsau. Als er erwachte, war er zunächst froh, von der Angst erlöst zu sein, welche er um das schöne Mädchen empfunden hatte. Aus dieser Angst aber war ihr Bild viel lichter und bezaubernder hervorgewachsen, und er fühlte eine große Sehnsucht nach ihr, dass er den Nachmittag kaum erwarten konnte. Endlich kam die dritte Stunde, und er machte sich auf den Weg. Als er in den Salon trat, kam ihm Margot entgegen und bat um Entschuldigung, dass ihre Mutter heute nicht zu sprechen sei. Sie sei seit gestern so unwohl und angegriffen, dass sie keinen Besuch empfangen könne. Königsau ahnte, dass an dieser Krankheit das gestrige Gespräch mit dem Baron die Schuld trage, doch er ließ sich von dieser Ahnung natürlich nichts merken. Margot war heute außerordentlich bleich. Auf ihrem Gesichte lag eine Entschlossenheit, eine Resignation, bei welcher ihm bänglich zumute wurde. Er bemerkte zwar, dass ihr Auge zuweilen mit jenem Blicke auf ihm ruhte, in welchem ein unbewusstes Geständnis sympathischer Regung liegt, doch zeigte sie sich in ihren Reden und Antworten verschlossen und kalt. Das konnte nicht die Sorge um ihre kranke Mutter, sondern das musste etwas anderes sein. Er sann vergebens nach. Er vermochte es nicht zu entdecken, bis endlich das Gespräch so obenhin auf zarte Verhältnisse kam. Jetzt zeigte ihr Gesicht zum ersten Male wieder eine Spur von Leben und Wärme. »Ich beneide Sie, Monsieur«, sagte sie. »Welch ein Glück muss es sein, in die Heimat zurückzukehren und, dem Schlachtentode entgangen, als Sieger vor ein geliebtes Weib oder vor eine harrende Braut zu treten.«
»Beneiden Sie mich nicht, Mademoiselle«, antwortete er. »Ein solches Glück ist mir nicht beschieden.«
»Nicht? Sie haben keine Braut?«
»Nein, mein Herz ist noch niemals engagiert gewesen.«
Sie blickte zu Boden und fragte, ohne die Augen zu ihm zu erheben und ihn anzusehen, »Muss denn stets das Herz engagiert sein? Können Sie sich ein Glück denken, ohne dass das Herz Teil daran nimmt?«
»Allerdings nein, aber das Herz kann auf verschiedene Weise beteiligt sein.«
Er blickte ihr forschend in das bleiche Angesicht. Ihre Lippen zuckten, und auf ihrer Stirn lag es schwer und finster wie ein Entschluss, von dem sie überwunden worden war.
»Ich verstehe Sie nicht, Mademoiselle«, sagte er. »Ich kenne nur eine einzige Weise, nur die Liebe macht glücklich, ohne sie kann man es niemals sein.«
»Sie irren, denken Sie sich einen recht grimmigen Hass, eine recht glühende Rache. Sie befriedigt zu sehen, muss auch ein Glück sein.«
»Allerdings, aber ein Glück für einen Teufel«, antwortete er.
Sie hob mit einem raschen Aufschlage ihrer Augen den Blick zu ihm empor, sah ihn forschend an und fragte, »Also nehmen Sie doch an, dass auch ein Teufel glücklich sein könne?«
»Ein teuflisches, das heißt ein verdorbenes Gemüt?«
»Ja, aber nur für einen Augenblick. Ich möchte wohl von einem Beispiel erfahren, wie man dauernd durch eine große Rache sich glücklich fühlen könne.« Er war jetzt Diplomat und kein Schlechter. Er sprach diese Frage aus, um in ihr Geheimnis einzudringen. Sie durchschaute ihn glücklicherweise nicht und antwortete, »Ich will versuchen, Ihnen ein Beispiel zu geben. Denken Sie sich ein Mädchen, jung, schön, edel und gut. Sie besitzt alle Eigenschaften, einen Mann glücklich zu machen. Da kommt ein Bösewicht, welcher sich von ihren Reizen gefesselt fühlt. Er trachtet, ihre Hand zu erlangen, wird aber abgewiesen. Hierauf beginnt er im Stillen seine Minen zu graben. Er bemächtigt sich ihrer Anverwandten. Er verführt dieselben, er stürzt sie in Sünde, Laster und Schande und schwört, die Unglücklichen nicht eher wieder loszugeben, als bis sie losgekauft werden. Der Preis ist die Hand des Mädchens.«
»Und dieses, das Mädchen, was tut es?«
»Sie reicht dem Bösewicht die Hand, um die ihrigen zu retten.«
»So hat sie wohl nie gelebt oder besitzt ein großes, erhabenes Herz, einen seltenen Opfermut und ein felsenfestes Vertrauen, den Bösewicht durch ihren Einfluss zu bessern.«
»Nein, das will sie nicht, sie will ihn strafen.«
»Ah, Sie widersprechen sich, Mademoiselle. Vorhin sagten Sie, das Mädchen reiche ihm ihre Hand, um die ihrigen zu retten, und jetzt tut sie es, um ihn zu strafen.«
»Ja, sie will ihn strafen, fürchterlich strafen. Er soll in ihr einen Himmel sehen, in den er nie gelangen kann. Er soll nach dem Tropfen schmachten, der ihm nahe vor der Lippe perlt, und dennoch verdürsten.«
»Dieses Mädchen ist ein Teufel, Mademoiselle. Sie nannten sie vorhin edel und gut. Sie ist aber das gerade Gegenteil. Dieser Plan kann nur im Augenblicke des höchsten Zornes, der Verzweiflung gefasst werden, aber kein fühlendes Weib wird ihn ausführen. Ein edles, gutes Mädchen wird von einem solchen immerwährenden Henkerwerk zurückschaudern. Denken Sie sich dann die Betreffende mit ihrem Opfer fürs ganze Leben allein, vielleicht auf einer Wüsteninsel. Muss sie nicht an dem Anblicke von anderer Glück zugrunde gehen? Vielleicht begegnet sie einem Mann, dem ihr ganzes Sein und Wesen entgegenfliegen möchte, und doch ist sie an ihr Opfer gefesselt. Nun wird sie zum Tantalus, welcher unendliche Qualen erduldet. Ist es notwendig, dass sie ihn bestraft? Gibt es nicht einen höheren Richter? Ist nicht das wahre Gottvertrauen der größte Schatz des Weibes? Sollte Gott die Ihren nicht retten können, ohne dass sie ein so schreckliches Opfer bringt? Er hatte recht, sie hatte den Plan nur im Augenblicke des höchsten Zornes gefasst. Jetzt stellte er ihr denselben in einem Lichte dar, vor welchem sie erschrak. Er verstand und begriff sie. Er wusste, dass sie von sich selbst gesprochen hatte. Bei diesem Gedanken krampfte sich sein Herz zusammen. Es wurde ihm Angst, und in dieser Bangigkeit ergriff er ihre Hand und fuhr fort. »Sie rollen da ein fürchterliches Bild vor mir auseinander. Haben Sie es vielleicht Dantes Hölle entlehnt?« »Ich wiederhole es. Das Weib, von dem Sie sprechen, würde ein Teufel sein. Es würde nicht quälen, sondern gequält werden, und zwar durch sich selbst. Es gibt auf Erden keine Lage, welche rettungslos ist. Zerreißen Sie dieses Bild und werfen Sie die Fetzen von sich weg. Sie erregen Abscheu und Ekel.« Sie hatte ihm aufmerksam zugehört. Die Blässe war von ihren Wangen gewichen. Die Röte der Scham hatte auf denselben Platz genommen. Dennoch aber machte sie noch einen Versuch, sich zu verteidigen. »Wenn es aber keine andere Rettung gibt?« »Wer kann das behaupten, Mademoiselle? Wir Menschen sind kurzsichtig, zuweilen sogar blind. Was uns leicht dünkt, ist oft unmöglich auszuführen, und im Gegenteil ist das, woran wir verzweifeln möchten, vielleicht ein Kinderspiel. Wer wollte sagen, dass es aus irgendeiner Not keine Hilfe gebe? Sie ist da, sie naht vielleicht schon, aber wir sehen sie nicht. Aber wenn Menschen nicht helfen können, so hilft Gott durch sie, ohne dass sie es wissen und wollen. Er weiß den rechten Weg zur Rettung, nur sollen wir ihm vertrauen und ihm nicht widerstreben. Da, endlich, er sah es ihr an, er hatte sie besiegt. Sie streckte ihm ihre Hand entgegen und sagte, »Ich danke Ihnen, Monsieur, Sie sind ein Deutscher und ein wahrer, echter Deutscher.« »Was wissen Sie von uns Deutschen, Mademoiselle?« »Dass Sie wie Kinder sind, voller Glauben und Vertrauen und doch auch echte Männer, welche Gott zwar um Hilfe bitten, ihn aber dabei auch tüchtig unterstützen«, lächelte sie. »Man sieht es an den Schlachten, welche sie jetzt geschlagen haben.« Diese parteilose Anerkennung tat ihm wohl. Margot gewann dadurch sehr in seine Achtung. Noch immer ihre Hand in der seinigen haltend, wagte er zu fragen, »War es wirklich nur ein Beispiel, welches Sie mir erzählten, Mademoiselle, oder ist dieser Fall im Leben vorgekommen?« Sie senkte den Blick verlegen zu Boden. Sie wollte ihn nicht belügen, er sah sie so ehrlich an. Und die Wahrheit, durfte sie ihm diese sagen? Endlich antwortete sie zögernd, »Wenn es ein wirklicher Fall wäre, dürfte man sich dafür berechtigt halten, es zu erzählen, Monsieur?« Da wurde er kühn und sagte, »Ich errate, wessen Fall es ist.« Eine tiefe Glut bedeckte ihr schönes Gesicht. Erriet er es wirklich? Sie hatte Gedanken gehabt, welche er mit dem Worte teuflisch bezeichnet hatte. Sie wagte nicht, um seine Meinung zu bitten, aber sie sah ihm fragend und zagend entgegen. »Sie sprechen von sich selbst, nicht wahr, Mademoiselle?« fügte er hinzu. »Und nun verurteilen Sie mich?« sagte sie leise. Sie hatte sich schön genannt. Sie hatte von ihren Reizen gesprochen. Wie lächerlich kam sie sich vor. Was musste er von ihr denken? »Nein, ich verurteile Sie nicht. Sie haben diesen Entschluss im Zorne gefasst. Ich wünsche sehr, Ihnen helfen zu können, und wenn es auch nur durch einen guten Rat wäre. Darf ich mich erkundigen?« »Bei wem?« »Bei Ihnen?« »Fragen Sie.« »Sie hassen den Baron?« Sie blickte ihn in höchster Überraschung an. »Sie kennen den Baron?« fragte sie erstaunt. »Ja, nur seinen Namen weiß ich nicht.
Ich muss Ihnen nämlich zweierlei gestehen. Erstlich habe ich ein Gespräch belauscht, welches gestern dieser Baron mit einem Kapitän der Garde führte. Ich merkte dabei, dass es sich um Ihren Besitz handele, Mademoiselle. Da ich dadurch Mitwisser geworden bin, wird es Ihnen nicht schwer werden, mir auch Ihr weiteres Vertrauen zu schenken. Sind Sie mit dem Kapitän der Garde verwandt? Wie heißt er?
Alban Richemont.
Er ist mein Bruder, mein Stiefbruder. Aber ich ver...
Sie stockte verlegen, doch er ermunterte sie in eindringlichstem Tone.
Sprechen Sie weiter, Mademoiselle. Ich nehme den größten Anteil an dem, was Sie mir sagen werden.
Oh, Sie werden mich abermals für unedel, für teuflisch halten, Monsieur.
Wagen Sie es immerhin, lächelte er. Ich gestehe Ihnen aufrichtig, dass Sie mir ganz wie das Gegenteil von teuflisch vorkommen.
Nun, ich wollte sagen, ich verachte, ich hasse ihn. Er hat ein unendliches Elend über uns gebracht. Er steht mir ferner als der fernste Mensch, obgleich er der Sohn meines Vaters ist, an dessen Tode er die Mitschuld trägt. Nicht wahr? Nun verurteilen Sie mich, die Schwester, welche Ihren Bruder verachtet.
Nein, sondern ich danke Gott, dass er nur Ihr Stiefbruder ist. Er ist wirklich verächtlich. Auch ich verachte ihn.
Wie, Sie kennen ihn? Fragte sie.
Ja, und dies ist das Zweite, was ich Ihnen gestehen muss.
Haben Sie vielleicht gehört, dass Ihr Bruder ein Rencontre mit einem deutschen Offizier gehabt hat?
Ja, antwortete sie, in der Seele ihres Bruders beschämt.
Nun, dieser Deutsche war ich. Können Sie mir vergeben?
Hätte ich Sie bereits gekannt, so hätte ich ihn vielleicht geschont.
Ich habe Ihnen nichts zu vergeben, Monsieur. Sie haben Ihre Ehre und diejenige Ihres Kriegsobersten gewahrt. Das war Ihre Pflicht. Lassen Sie uns als Freunde scheiden.
Wie, Sie wollen mich entlassen?
Leider muss ich es, da Mama unwohl ist. Vielleicht aber darf ich Sie morgen wiedersehen.
Königsau hätte gern etwas von Margots Verhältnis zu dem Baron gehört. Er sah aber ein, dass sie nur aus Zartgefühl ihn nicht wieder in Erwähnung brachte. Er verabschiedete sich von ihr und versprach ihr, morgen wiederzukommen.